welcome, bienvenue, willkommen. Loredan, Loberdösli, Salam Aleikum, hier ist die Sendung Grenzenlos vom April 21. Kurzer Überblick der Themen. Es hat sich wieder im Laufe des Monats sehr viel angesammelt. Zero Covid wird Thema sein, dann wird Thema sein Krieg, Frieden und Thema Seebrücke, was wie die aktuelle Lage ist und was weiter geplant ist. Dazu begrüße ich die Helen von der Seebrücke und erstmal noch ein paar Takte Musik und dann ein Ausschnitt einer Konferenz von Medico International vom Februar. So, nun der angekündigte Beitrag der Konferenz von Medico International, Rekonstruktion der Welt. Hier ein Teil des Vortrags von Achille Mbembe.
Guten Morgen in die große Runde und herzlichen Dank an Katja Maurer und Thomas Seibert und an Eva Buchholz für die Zusammenfassung und die Liste, die sehr gute Liste, Auflistung. Eigentlich ja eine Forderungsliste. Wie gesagt, mein Name ist Anselm Franke. Ich bin Kurator am Haus der Kulturen der Welt in Berlin, wo unser nächster Gast auch schon häufig gesprochen hat.
Nochmals, wer auf Deutsch, Französisch oder Spanisch zuhören möchte, der wähle bitte den kleinen Globus unten, mein gesagt, und Afrika insbesondere. Kein besseres Labor in dem Sinne, dass man dort die Grenzen unseres Wissens, unserer epistemologischen Vorstellungskraft austesten kann, wenn man so will. Aber auch, um Neuheit und Originalität zu verstehen und zu beschreiben.
Der Titel des Vortrags von Achille Mbembe ist von der Not und der Lust, die Welt zu reparieren. Voraussetzungen für ein planetarisches Bewusstsein.
Dass Afrika von solcher Bedeutung ist für das Thema, das uns hier heute zusammenführt. Und ich würde noch weitergehen und sagen, Afrika ist eines der entscheidenden Epizentren kontemporärer globaler Transformationen. Und auch solcher Transformationen, die noch vor uns liegen, die noch kommen werden. Und das sage ich aus verschiedenen Gründen. Beispielsweise, weil hier, und wenn ich sage hier, dann meine ich hier in Afrika, hier ist es so, dass die meisten der Themen und Probleme, die wir oft in der materialistischen Sprache der Ökonomie beschreiben, der politischen Ökonomie, Konzepte wie Entwicklung, Wirtschaftswachstum, makroökonomische Stabilität oder Probleme der Gestalt, ob es eine Wurzel gibt, einen Pfad vielmehr hin, dass Afrika sich aus der Armut hinaus entwickelt, oder ob es ein alternatives Wachstumsmodell gibt. Die meisten dieser Kategorien weisen ultimativ auf eine fundamentale Frage hin, eine grundlegende Frage. Und was ist diese grundlegende Frage? Das ist folgende. Wie können wir das Leben weiterleben? Wie geht es weiter mit dem Leben? Für jeden und für alles, für jedes Ding. Nicht für einige unter Ausschluss anderer, sondern weiter leben für alle und für alles. Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, wo diese Frage uns in ihrer Dringlichkeit so sehr entgegenschlägt und auch in ihrer Klarheit und ihrer Radikalität. Also aus der afrikanischen Erfahrung heraus ist die Frage nicht nur Rekonstruktion der Welt. Es ist vielmehr die Frage, welche Art von Welt müssen wir denn rekonstruieren? Und da würde ich sagen, es gilt, eine Art von Welt zu rekonstruieren, in der es Platz gibt für alle und für alles. Das scheint für mich alles entscheidend und das ist eine Lektion, die sich ergibt aus der afrikanischen Erfahrung. Eine Welt, in der für jeden und für alles ein Platz ist. Und damit meine ich für alle Lebewesen. Und zwar sowohl jetzt als auch auf unbestimmte Zukunft. Die Frage der Temporalität, der Bewohnbarkeit zu einem Zeitpunkt, der langanhaltend ist, der nachhaltig ist. Nicht eine bestimmte Zeit, nicht die Zeit von Zynismus und von Hass, sondern ein Zeitalter vielmehr, das nachhaltig, das langanhaltend ist, weil dort die Bedingungen gelten und geschaffen werden, um alle Bereiche des Lebens abzudecken. Angesichts all dessen, was es bedroht, von Beginn bis Ende. Damit ist nochmals klar, und jetzt spreche ich wieder hier von unserem Kontinent ausgehend, es ist klar, dass ein solcher Horizont, sagen wir mal, aufgezeichnet und aufgetragen wird zu einem Zeitpunkt, an dem alle Fragen noch präsent sind. Und auch sehr alte Fragen bleiben weiterhin präsent. Fragen, die uns schon sehr lange Zeit begleiten. Die Frage ist lediglich, warum waren wir bislang nicht in der Lage, sie zu beantworten und zu lösen? Warum sind die immer noch da? Alte Fragen bleiben, obwohl der Kontext sich verändert hat. Und der neue Kontext, soweit ich das sehe, lässt sich durch ein paar Dinge charakterisieren. Entscheidend dabei der Rückzug einer globalen Karte der Entwicklung, wenn man es so sagen möchte. Beispielsweise die
Big Pharma will nicht, dass sie von dieser Entgiftungstechnik wissen.
Die Aufgabe des Wachstums in Afrika im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ermöglicht haben und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Diese Bedingungen beruhten auf einem bestimmten Zusammenspiel von Rohstoffbooms, also Extraktion von Rohstoffen und damit entsprechende Finanzialisierung. Und gegenwärtig ist es so, dass globale Trends hin zu zunehmender Divergenz und Polarisierung weisen. In dem Sinne, soweit es uns zumindest betrifft, dass die internationale rechtliche und regulatorische Architektur, die oftmals die Autonomie Afrikas beschnitten hat, weiterhin gilt. Die verschiedenen multilateralen und bilateralen Abkommen, die diese Hegemonie des globalen Kapitals fundamentieren, kann man auf verschiedene Art und Weise hier heranziehen. Also dieses Zurücknehmen der globalen Entwicklungskarte, wie ich es genannt habe, führt natürlich wieder zu Ungleichheiten zwischen Ländern und ganzen Regionen, was wiederum diesen Rückzug dieser globalen Entwicklungskarte verstärkt und unterstreicht. Und damit Sorgen bezüglich Isolierung. Isolierung von Risiken, von Gefahren aller Art. Und damit wiederum meine ich, Teil dessen, was wir sehen, ist, dass das Risiko weggeschoben wird, zunehmend outgesourced wird, wohingegen bestimmte Teile der Welt dann als No-Go-Zonen gesehen werden oder als etwas, was man per Fernmanagement betreiben kann. Das ist nicht ganz das, was Kolonialismus war, obwohl der Kolonialismus auch diese Dimension aufwies, einer gewissen Fernkontrolle, eines Fernmanagement. Aber der Kolonialismus war noch deutlich paradoxer, dahingehend, dass er sowohl dieses Management aus der Ferne und dann den Kampf wirklich Mann für Mann vor Ort beinhaltete, in unmittelbarer Nähe. Aber diese neuen Formen des Managements aus der Ferne, des Remote Management, bilden sich nun heraus. Und in dem Zusammenhang mit Unsicherheit und Mangel und natürlich der extremen Mobilität des Kapitals und technologischer Innovation gibt es dann ein ganz großes Risiko, nämlich, dass man nicht Welt rekonstruiert, sondern vielmehr besteht das Risiko darin, dass ganze Regionen der Welt wahrgenommen werden als Zonen dauernden Notzustandes und Ausnahmezustandes, wo humanitäre Intervention nötiger ist als das, was ich sehen würde als zukunftsgerichtete Entwicklung.
So oder so ist diese Neuaufstellung dieser Weltkarte auf ganz einzigartige Weise so beschaffen, dass sie die Aufgabe des Wiederaufbauens der Welt deutlich komplizierter macht. Es führt zu einem zunehmenden Auseinanderwickeln zwischen konkurrierenden Entwicklungsmodellen. Was sind diese unterschiedlichen Entwicklungsmodelle? Zum einen haben wir die Entwicklung hin zum Dauernotstand in einem Kontext, wo die Menschen sich fragen, wie sie es von einem Tag zum nächsten überhaupt schaffen sollen. Das zweite ist eine Techno-Management-mäßige projektartige Entwicklung. Und die dritte ist eine Entwicklung, die langfristig auf strukturelle Transformation der Gesellschaft und der Menschheit als Ganzen ausgelegt ist. Und damit komme ich zu einigen Gedanken dahingehend, wie wir vielleicht herangehen könnten, die Welt zu rekonstruieren. Ich denke, um die Welt zu rekonstruieren, von Afrika ausgehend, werden wir unseren Blick verlagern müssen. Auch mit Blick auf die globalen Entwicklungsansätze und Praktiken. Und dafür müssen wir uns auch die Erfahrungen, die in Afrika gemacht wurden, ansehen. Zum einen müssen wir unseren Blickwinkel ändern, mit Blick auf das, was ich die beidseitige Beziehung zwischen globalen Normen und lokalen Praktiken nennen würde. Warum? Wenn globale Normen nutzbringend sein sollen, dann müssen sie auch eingebettet sein in die lokale Geschichte, in die lokale Kultur und in Programme, die vor Ort lokal entstanden sind. Zweitens scheint es mir so zu sein, dass um die Welt zu rekonstruieren, aus dem Blickwinkel, den ich hier beschreibe, dies nicht speziell für Afrika gelten muss, aber wenn man diese Perspektive anwenden möchte bei der Rekonstruktion der Welt, dann muss Entwicklung, richtig verstanden, nicht da anfangen, wo Not und Probleme vorherrschen, sondern muss aufbauen auf lokalen Stärken, dem, was lokal vorhanden ist und den lokalen Möglichkeiten, die gegeben sind.
So, den ganzen Vortrag könnt ihr, wie gesagt, auf der Seite von Medico International weiterhören. Medico International, die Rekonstruktion der Welt im Internet mit Suchmaschine, selbstverständlich nicht Google, leicht zu finden. Nun ein paar Takte Musik und dann kommt Helen von der Seebrücke zu Wort.
This piece is called Takamba. And Takamba is a rhythm from Mali. And I wrote this piece because I found this rhythm, funny enough, on the internet. you know. And some of the world becomes smaller and smaller. And I found this, and then I met Siddiqui, and I was like, do you know the takamba? He says, man, I played takamba so many times all my life, you know. So he showed me a bit of the takamba, and then we mixed it and kind of made a fusion of South African music as well as this takamba. Can you play us a little bit of this takamba?
Sioko, Isolation Broadcast Number 10. Sioko und Abdel Sela Koe and Cesaba. Das ganze Konzert geht über eine Stunde. So, nun kommt Helen von der Seebrücke zu Wort und wird einiges berichten. Moment.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute hier für die Seebrücke und möchte ein bisschen über unseren letzten Aktionstag sprechen, über unsere Bemühungen zum Austausch mit der neuen Landesregierung in Baden-Württemberg und am Ende auch noch einige Geschichten bezüglich der aktuellen Situation an der Balkanroute erzählen. Wie gesagt, wir hatten am 10. April unseren letzten Aktionstag auf dem Marktplatz in Mannheim. Da haben wir versucht, mit verschiedenen Infoständen zu der Situation auf dem Mittelmeer, in den Lagern und zum Bleiberecht aufzuklären und haben auch diverse Mitmachaktionen angeboten. Es gab auch eine Kundgebung, auf der wir Redebeiträge von den Omas gegen Rechts, von Save Me, von der IL und von Avs, einem Geflüchteten, den wir bei unserem letzten Protestcamp kennenlernen durften, gehört haben. Aus unserem eigenen Redebeitrag möchte ich jetzt noch einige wichtige Details hervorheben und unsere Forderungen an die neu gewählte Landesregierung unter den Grünen wiederholen. Wie wir schon oft erzählt haben, sind in Baden-Württemberg 30 Städte und Gemeinden und in ganz Deutschland über 200 Städte und Gemeinden bereit, mehr Menschen aufzunehmen. In der Kampagne der Seebrücke Sicherer Hafen Baden-Württemberg, in deren Rahmen wir auch einen offenen Brief letztes Jahr gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat an die Landesregierung übergeben haben, werden wir von über 180 Initiativen unterstützt. Das zeigt, wir können und wir wollen aufnehmen, denn wir haben Platz. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen für unseren Beitrag zur Entstehung von Fluchtursachen wie Krieg, Armut, Hunger und Gewalt, zu denen wir durch Waffenexporte und unseren Konsum und Lebensstil beitragen. Leider, wie wir alle wissen, sieht das die Politik etwas anders. Von der Großen Koalition wurden 180 bis 220.000 Menschen als Obergrenze festgelegt zum Aufnehmen, laut Koalitionsvertrag von 2018. Allerdings wurden 2020 nur knapp 67.000 Menschen, also ein Drittel dieses Kontingents, aufgenommen, während es über 23.000 Abschiebungen und freiwillige Ausreisen gab. In Baden-Württemberg hätten laut dem Königsteiner Schlüssel bis zu 28.000 Menschen aufgenommen werden sollen. Tatsächlich waren es nur etwa 7.000. Währenddessen sind seit 1996 über 20.000 Menschen bei den Überquerungen des Mittelmeers gestorben und weitere 3.100 auf der Route zu den Kanarischen Inseln. Zahlen, die wir nicht müde sind zu wiederholen, bis endlich jeder die dramatische und deutliche Botschaft verstanden hat, die sie uns vermitteln, nämlich, dass es so nicht weitergehen kann. Nun möchte ich etwas teilen von den Redebeiträgen von der Demo, und zwar unsere Ansprache an das Bündnis 90 Die Grünen. Am 14.03. hat Baden-Württemberg gewählt. Wir möchten uns heute an eine Partei ganz besonders richten, Bündnis 90 Die Grünen, haben in ihrem Wahlprogramm und unsere Forderungen nach einem sicheren Hafen Baden-Württemberg mit aufgegriffen. Die Menschen haben sie auch deshalb gewählt, weil die Partei in ihrem Landeswahlprogramm die Themen angesprochen haben, die den Baden-Württembergerinnen wichtig sind. Sie sagten darin zu, ein Landesaufnahmeprogramm voranzutreiben, auf Möglichkeiten der kommunalen Aufnahme hinzuwirken und bessere Bleibeperspektiven für geflüchtete Menschen zu ermöglichen. Und sie sprachen auch ganz explizit von aus Seenot geretteten Menschen. Liebe Grünen, wir nehmen Sie beim Wort. Das Landeswahlprogramm inklusive der Forderung nach einem Landesaufnahmeprogramm sollte eine Grundlage für die zurzeit stattfindenden Koalitionsverhandlungen sein. Sie haben sich vorgenommen, Baden-Württemberg zu einem sicheren Hafen zu erklären. Nun, einige Wochen nach der Wahl, steht fest, dass Ihre Partei eine Koalition mit der CDU plant. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren immer wieder gesehen, was eine grün-schwarze Landesregierung für die Rechte von Geflüchteten bedeutet. Es wurde zugelassen, dass kranke Menschen in den Corona-Hotspots Kosovo und damit in den Tod abgeschoben wurden, so wie es kürzlich bei Salih K. der Fall war. Hier lebende, geflüchtete Menschen werden weiterhin häufig nur unzureichend über ihre Bleiberechte aufgeklärt. Kinder und Jugendliche wurden direkt aus Einrichtungen wie Kitas oder Schulen abgeschoben. Wir haben uns immer und immer wieder anhören dürfen, dass die Grünen doch ein Landesaufnahmeprogramm beschließen würden, wenn das der Koalitionspartner CDU nicht ablehnen würde. In dem kürzlich veröffentlichten Sondierungspapier, das wohl die Grundlage für den kommenden Koalitionsvertrag darstellt, fällt kein Wort mehr über die Unterstützung unserer Initiative und den sicheren Hafen Baden-Württemberg. Wie kann es sein, dass schon wenige Wochen nach einer Wahl die Versprechen nach dem Wahlkampf nicht mehr zählen? Wie kann es sein, dass die Rechte schutzsuchender Menschen in Europa so wenig zu zählen scheinen, dass die Fortführung der Koalition mit der CDU wichtiger als das Einsetzen für die Aufnahme von Schutzsuchenden und die Verbesserung der Bleibeperspektiven ist? Das ist jetzt eure Verantwortung, liebe Grünen. Baden-Württemberg hat gezeigt, dass wir die humanitäre Verantwortung, die ihr in eurem Wahlprogramm versprecht, wünschen. Jetzt liegt es in eurer Hand, eine menschenwürdige Politik für schutzsuchende Menschen umzusetzen. Zeigt, dass Baden-Württemberg ein sicherer Ort für schutzsuchende Menschen sein kann, dass wir gemeinsam an einer solidarischen Politik für Menschen auf der Flucht arbeiten können. Zeigt, dass Menschenrechte unverhandelbar sind, dass Baden-Württemberg als gutes Vorbild vorangehen wird und dass wir gemeinsam Baden-Württemberg zu einem sicheren Hafen machen können. Ein möglicherweise geplantes Sonderkontingent für Frauen und Kinder aus dem Nordirak ist richtig und wichtig, aber das kann nicht alles gewesen sein. Das kann nicht alles sein, was wir tun, solange Menschen an Europas Außengrenzen ertrinken oder in menschenunwürdigen Lagern wie Lipa, Moria oder Kara Tepe festsetzen. Wir nehmen sie beim Wort. Es ist Zeit, sich dafür stark zu machen, die Verantwortung für diese Zustände zu übernehmen und die Menschen aus den Elendslagern aufzunehmen. Neben dieser Ansprache haben wir außerdem versucht, mit den Grünen und der CDU persönlich in Kontakt zu treten über offene Briefe. Von der CDU wurden wir lediglich darauf verwiesen, dass es aufgrund von Zeitproblemen sehr schwierig sei, momentan in persönlichen Austausch zu treten. Dabei versuchen wir das schon seit November. Daniel Ledea-Ball von den Grünen verweist in seiner Antwort vor allem auf das JesidInnen-Programm 2.0, das im Sondierungspapier erwähnt wird und bezeichnet es als großen Fortschritt und wichtigen Türöffner und verspricht, in den Koalitionsverhandlungen würden die Themen Flucht und Migration eingehender besprochen werden. Es bleibt also zu hoffen, dass die Türen nicht nur geöffnet werden, sondern dass auch endlich der entscheidende Schritt durch diese Türen folgt. Wir werden auf jeden Fall weiterhin den Druck auf die neue oder alte Regierung erhöhen und mit all unseren Mitteln ein Landesaufnahmeprogramm fordern, die Punkte aus dem offenen Brief umsetzen und mit Blick auf die Bundestagswahl mit neuen Kampagnen auch zum Thema Seenotrettung, Flucht und Asylrecht mit Nachdruck vertreten. Dazu gibt es auch am 24.04. die nächste Aktion. In Kooperation mit der Seebrücke Heidelberg gibt es eine Fahrraddemo von 13 bis 15 Uhr, die zum Auftakt für die sogenannte Rettungskette, die im September von Deutschland oder von Hamburg bis zum Mittelmeer führen soll. Bevor der Beitrag der Seebrücke zu Ende geht, möchte ich gerne noch weg von der politischen Lage in Deutschland gehen und hin zu den Menschen, um die es wirklich geht und deren wohl wichtiger ist als jede politische Agenda, und einige Geschichten von der Balkanroute vorlesen, von Menschen, die in Bosnien gestrandet sind. Ich heiße Javed, bin 21 Jahre alt und komme aus Afghanistan. Der Krieg hat in Afghanistan alles zerstört. Es gab für mich keine Möglichkeit zu studieren oder einen Job zu finden. Also habe ich mich vor 3 Jahren auf den Weg gemacht, um die Europäische Union zu flüchten. Ich war 1 Jahr in der Türkei, um dort zu arbeiten, um mich auf die Weiterreise vorzubereiten. Dann bin ich über Griechenland, Mazedonien und Serbien nach Bosnien gekommen. Hier bin ich nun seit 3 Monaten und die Situation für Flüchtende ist hier überaus schlecht. Es wird hier nicht gut mit Flüchtenden umgegangen. Die Bevölkerung will uns nicht hier haben und respektiert uns nicht. Da es hier keine Möglichkeit gibt, irgendwo unterzukommen, haben wir uns entschlossen, in diesem selbstgebauten Camp im Wald zu leben. Wir warten jetzt auf besseres Wetter, um vielleicht im März einen neuen Versuch zu unternehmen, über die kroatische Grenze zu kommen. Ich wünsche mir so sehr, dass ich in ein europäisches Land gehen kann, um dort studieren zu können und eine sichere Zukunft zu haben. Aline, 41 Jahre alt, aus der Ukraine. Die EU hat 2 Gesichter. Auf der einen Seite geben die Länder wie Bosnien oder Serbien Geld, um die Situation für Flüchtende in den Camps zu verbessern. Auf der anderen Seite geben die der kroatischen Polizei aber auch Geld, um die Grenze besser bewachen zu können und die Migration in die EU zu stoppen. Die EU verschließt ihre Augen, wenn die kroatische Polizei auf gewalttätige Art und Weise die Grenze sichert, wenn sie Flüchtende schlagen und ihnen Geld, Telefone, Jacken und Schuhe abnehmen will. Im Winter müssen die Flüchtenden ohne Jacke und Schuhe zurück von der Grenze nach Bosnien laufen. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Die kroatische Grenzpolizei ist sehr brutal. Sie schlägt nicht nur die alleinstehenden Männer, auch Familienväter, wenn ihre Kinder dabei zuschauen. Ich habe im Camp Bohici gesehen, wie ein 13-jähriger Teenager mit einem Ellbogenbruch zurückkam. Die kroatische Polizei hat diesen Jungen den Arm gebrochen. Ich will, dass die Presse in Europa und der ganzen Welt mehr über die gewalttätige Grenzpolizei berichtet. Bitte, bitte sprecht mehr darüber. Das ist nicht das Europa, was ich will. Europa wollte, dass die kroatische Polizei die Flüchtenden stoppt, aber nicht, dass sie die Menschen schlägt und ihnen im Winter ihre Jacken und Schuhe abnimmt, ihre Rucksäcke, ihre Nahrungsmittel abnimmt, ihre Brillen zerstört und dann alles zusammen in Brand steckt. Die EU wollte das nicht. Ich möchte, dass mehr über die gewalttätige kroatische Grenzpolizei berichtet wird. Bitte, das muss verboten werden. Und dann noch Ashiak, 26 Jahre, aus Kaschmir. Ich bin 26 Jahre alt und habe in Pakistan Medizin studiert. Die Situation hier in Bosnien ist katastrophal. Die Temperaturen sind unter dem Gefrierpunkt und wir haben keine Unterkunft, keine medizinische Versorgung, keine Möglichkeit, uns zu waschen. Wir bekommen pro Tag ein halbes Paket mit haltbaren Nahrungsmitteln. Wir organisieren uns in kleinen Solidargemeinschaften, weil hier niemand dazu in der Lage wäre, allein zu überleben. Dabei kümmern wir uns um die Notdürftigste und teilen unsere Ressourcen untereinander auf. Ich weiß nicht, was mit uns passieren soll, wie viele Tage wir es hier noch aushalten. Es gibt keinen anderen Ort, an dem wir unterkommen können, wo wir hingehen können. Wenn wir versuchen, über die Grenze in die Europäische Union zu flüchten, werden wir zurückgedrängt. Die Polizei geht dabei sehr gewalttätig vor. Uns wird alles abgenommen. Mein Freund wurde letzten Monat in Kroatien aufgegriffen. Sie haben ihn verprügelt und zurück an die bosnische Grenze gebracht. Er ist dann barfuß 75 Kilometer zurück ins Camp Lipa gelaufen. 75 Kilometer barfuß, ohne warme Kleidung. Das ist die Situation, mit der wir zu kämpfen haben. Wir sind auf uns allein gestellt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, oder wir als Seebrücke hoffen und glauben fest daran, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten können, dass diese untragbaren Zustände ein Ende nehmen und den Menschen, die jeden Tag ums Überleben können, zeigen, dass ihr Leid uns nicht egal ist und dass sie von uns gehört werden. Dankeschön.
Vielen Dank, Helen, für deinen Beitrag. Ich möchte an der Stelle gleich hinzufügen, du und ihr seid natürlich in jeder Sendung weiterhin herzlich willkommen. So, nach ein paar Takten Musik, ein Themenwechsel zu den Themen gegen völkische Hetze, rechte völkische Propaganda, gab es ja gestern zum Glück in Stuttgart heftigen Protest gegen diese Corona-Leugner-Idioten. Was gab es noch diese Woche? Vielleicht kurz erwähnt. Die Woche war geprägt von dem Urteil, klassenjustizartigen Urteil aus Karlsruhe, den Mietendeckel zu stoppen. Der Schuss wird meiner Ansicht nach hinten losgehen. Es gab gestern und vorgestern in Berlin schon heftige Diskussionen und die Motivation für den Volksentscheid zur Enteignung der Immobilienhaie wird dadurch auf jeden Fall verstärkten Aufwind bekommen. Was gab es noch? Kurz erwähnt, heute ist eine gewerkschaftliche Aktion von der NGG, Nahrung, Genuss und Gaststätten an einigen Orten, um die Schließung bzw. die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und Bezahlung der Bäckereikette KU zu verhindern. Es gab letzte Woche auch an der Uniklinik gab's eine Aktion vor der Klinik mit den bekannten Forderungen: Fallpauschalen abschaffen, mehr Personal, wesentlich bessere Bezahlung und die langfristige Forderung, endlich die Kommerzialisierung und weitere Privatisierungen und Klinikschließungen sowieso zu verhindern. Im Handel gibt es derzeit auch gewerkschaftliche Auseinandersetzungen. Es geht dabei auch um die verstärkte Anerkennung dieser lebensnotwendigen Arbeit und, was sehr wirksam und wichtig wäre, weil immer weniger Betriebe tarifgebunden sind, die Durchsetzung des Prinzips der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Soweit einige Kommentare zu den turbulenten Zeiten. Nun erstmal wieder ein paar Takte Musik und dann geht's weiter mit dem Thema Krieg und Frieden. So, nun geht's weiter mit dem Beitrag einer Sprecherin vom Dokumentations- und Zentrum Sinti Roma in Heidelberg. Eine Vertreterin berichtet von einem möglicherweise schon wieder verübten antiziganistischen Anschlag auf eine Zirkusgruppe.
Reit vom Landesverband Deutsche Roma und Sinti in der Leitung. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Du bist wissenschaftliche Referentin für Politik und Öffentlichkeitsarbeit und du hast letztes Jahr auch die wissenschaftliche Prozessbegleitung des sogenannten Fackelwurfprozesses in Ulm gemacht. Damals ging es um einen Brandanschlag im Mai 2019 in der Nähe von Ulm, wo eine Fackel auf einen Wohnwagen von kampierenden Roma-Familien, darunter auch eine Mutter mit kleinem Baby, geworfen wurde. Passiert ist der Familie zum Glück nichts und die vier, fünf Täter wurden wegen Vertreibung und gemeinschaftlicher Nötigung, in dem Fall in 45 Fällen, verurteilt. Du hast das letztes Jahr ein historisches Urteil genannt, vor allem weil auch den Angeklagten eben diese rassistischen und antiziganistischen Motive auf jeden Fall vom Richter genau benannt wurden und sie dann zum Beispiel auch zum Besuch der KZ-Gedenkstätte in Dachau verpflichtet wurden. Jetzt gab es in der Nähe von Ulm wieder einen mutmaßlich antiziganistischen Anschlag auf drei Wohnwägen einer Zirkustruppe, zu der auch Sinti gehören. Und die wurden durch den Brand komplett zerstört. Was ist da passiert? Kannst du den Fall erstmal schildern?
Ja, also es handelt sich bisher um einen Verdachtsfall. Das heißt, die Ermittlungen sind bisher auch noch gar nicht zu Ende. Und es wird erstmal alles ermittelt. Davon gehen wir aus. In der Nacht vom 19. März, so gegen 5.40 Uhr, sind mehrere Wohnwagen in Brand geraten. Eine Person ist wach geworden und konnte die zwei anderen Personen gerade noch so aus den brennenden Wohnwägen wecken und die sind dann noch rausgesprungen. sind natürlich mit einem riesigen Schrecken davongekommen. Sie sind nicht körperlich nicht verletzt. Und in den Autos befanden sich alle Besitztümer, sowohl auch als Arbeitsequipment. Und die Betroffenen selbst gehen eben davon aus, dass es sich um einen Brandanschlag handelt. Die Polizei hat auch einen Brandbeschleunigungs-, also einen Hund eingesetzt, der das versucht hat, zu erriechen. Und die Familie vermutet dies eben, weil da schon im Vorfeld auch ihnen so verschiedene Drohungen, auch Bedrohungssituationen waren, die sie so gedeutet haben. Unter anderem eben haben sie gesagt, dass der Vermieter und Bürgermeister gesagt hat, wenn sie nicht gehen von dem Platz, dass ihre Wohnwagen in Flammen aufgehen könnten. Dies hat der Bürgermeister aber auch von sich gewiesen.
Jetzt haben wir ja im letzten Jahr im Rahmen dieses Fackelwurfprozesses, des sogenannten, auch einiges über zum Beispiel Nazi-Hooligans gelernt. Es ging ja auch um die Nazi-Strukturen vor Ort, aber da wurde laut zu geschwiegen, wie wir, glaube ich, letztes Jahr es genannt haben. Und Hetze gegen Minderheiten ist im Raum Ulm tatsächlich oder scheint an der Tagesordnung zu sein. Es gab da auch lange keine Stellungnahme vom Bürgermeister. Dann war ein runder Tisch angedacht, das hattest du letztes Jahr im September erzählt. Ist es denn dazu gekommen?
Was den Fall in Erbach-Dämmensingen angeht, da ist, es steht noch dieser runde Tisch aus und es steht auch noch ein Treffen mit dem Bürgermeister an, zusammen mit dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg.
Und jetzt in dem neuen Fall, gab es da schon eine Stellungnahme aus dem Ort?
Ja, der Bürgermeister war auch vor Ort, auch nach dem Brand direkt. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes ist auch erst mal informiert worden über diesen Verdachtsfall. Es ist ja noch nicht ein bestätigter, noch nicht ein bestätigter Brandanschlag und noch nicht ein bestätigter antiziganistischer Brandanschlag. Es ist aber für uns als Verband sehr, sehr wichtig und gut, so frühzeitig vor Ort zu sein, weil genau diese Tatmotivation eben dadurch auch ins Spiel gebracht wird, weil wir darauf eben aufmerksam machen, dass es diesen Tathintergrund geben könnte und dass eben wir dadurch auch irgendwie nochmal diese Ermittlungen quasi da auch nochmal so versuchen zumindest zu zeigen oder zu erwähnen, sozusagen wir sind da und wir sind auch wir unterstützen den Betroffenen auch in dieser schwierigen Situation und geben ihnen auch Rechtsbeistand und es ist eben auch wichtig, einfach eine Präsenz zu haben und auch klar zu machen, was hier bestimmte Problemlagen auch sind, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so bekannt sind. Wir haben aber ein sehr großes Vertrauen darauf, dass die Polizei da umfassend ermittelt, wie sie es eben auch in Erbach-Dämmensingen gemacht hat. Das war einfach eine sehr umfassende Ermittlung, die ja auch direkt auf Brandanschlag und antiziganistische Tatmotivation ging. Und so hatte ja auch der Staatsanwalt damals wegen versuchten Mordes angeklagt.
Es gibt ja jetzt seit neuestem auch eine Zweigstelle zur Beratung von Sinti und Roma selbst, aber auch von Institutionen in Ulm. Da geht es um Alltagsdiskriminierung auf Ämtern, bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsplatz etc. Gibt es da Synergien? Arbeitet ihr zusammen?
Bei der Beratungsstelle in Ulm, ja, das ist unsere Zweigstelle, genau, und auch der Berater vor Ort ist in dem Fall involviert. Er ist ja einfach räumlich auch sehr, sehr nah dran und er hatte auch bereits mit der Familie zuvor Kontakt, weil die ja schon 15 Monate auf diesem Platz sind. Sie haben das Problem, dass sie diesen Ort eben nicht einfach verlassen können, weil es momentan sehr wenige Stellplätze gibt für Dauer, weil das ist ja das Problem. Sie können ja nicht von Ort zu Ort gehen. Da gibt es ja gar keine Möglichkeit, Vorstellungen zu machen. Da wurden sie bereits beraten, was ja auch eben natürlich die finanzielle Situation dadurch angeht, was da eben, wo ja alle davon betroffen sind, die ambulante Berufe haben, die sind da alle davon betroffen, dass sie jetzt wegen der Corona-Krise einfach keine Einnahmen mehr haben.
Rainer Dischereit, wissenschaftliche Prozessbegleitung hast du gemacht und wirst du wahrscheinlich auch wieder machen, wenn es denn zum Prozess kommt. In diesem Fall, du bist vom Landesverband Deutsche Sinti und Roma und wir hören sicher wieder von dir, wenn es Neues gibt. In diesem Fall. Ich danke dir.
Danke.
Bringt hier einen Gesetzesentwurf ein, mit dem sie ihre Rechte Hetze weiterhin legitimieren möchte. Ich erinnere daran, dass Frau Storch Anfang 2016 auf Social Media den Schusswaffengebrauch gegen Menschen an der Grenze gefordert hat. Diese gefährlichen rechten Beiträge in der digitalen Welt schaffen Stimmung, mobilisieren und stärken rassistische Netzwerke. Aus Worten werden schließlich Taten, wie wir sie in Halle, in Hanau und im Falle von Walter Lübcke auch mitverfolgt haben. Im November 2017 wurde bekannt, dass unter den Mitgliedern der geschlossenen Facebook-Gruppe Patrioten 48 Mandatsträger der AfD zu finden waren, davon 15 aus der Bundestagsfraktion und 33 aus den Landtagen. Neben rassistischen, frauenverachtenden, homophoben und gewaltverherrlichenden Beiträgen versendete ein Mitglied der Gruppe eine Fotomontage von Anne Frank auf einer Pizzaschachtel versehen mit der Aufschrift »Die Ofenfrische, locker und knusprig zugleich«. Diese zutiefst verachtende Form des Antisemitismus in den Reihen der AfD zeigt auch, dass wir sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in allen anderen Lebensbereichen konsequent gegen Antisemitismus und Rassismus uns gemeinsam stellen müssen. Jens Mayer und andere Abgeordneten der Bundestagsfraktion gehörten zu den aktiven Mitgliedern dieser Facebook-Gruppe. Als ihre Facebook-Gruppe als Rassistentruppe dann öffentlich aufgeflogen ist und sie sich davon distanzieren wollten, ist die baden-württembergische Landtagsabgeordnete der AfD, Christina Baum, der Gruppe sogar noch extra beigetreten und forderte die Mitglieder dieser Gruppe auf, bleibt standhaft und seid mutig. Dies, meine Damen und Herren, hat nichts mit Meinungsvielfalt zu tun. Sie verbreiten auch in dieser Debatte hier wieder Fake News und stellen es so dar, als ob der Raum im Internet komplett überreguliert wäre. Ich als Frau mache eher eine gegenteilige Erfahrung. Frauen und vor allem die mit Migrationsgeschichte bekommen immer mehr rassistische und sexistische Kommentare und Drohungen ab. Diese Art der Kommentare und Beiträge sind jedoch keine Meinung, sondern fallen auch unter Straftatbeständen. Ich habe hier auch einige Anzeigen gemacht und Verfahren gewonnen. Beleidigungen und rechte Hetze sind keine Meinung. Sie haben in einem demokratischen Diskurs nichts zu suchen. Darum gibt es auch im Netz Regeln im Umgang. Die sozialen Netzwerke müssen hier auch ihrer Verantwortung gerecht werden und die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer stärken. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung ist bisher ineffektiv geblieben und ist rechtlich höchst problematisch. Wir fordern spezialisierte Abteilungen in den Bereichen der Justiz und Polizei, die das bestehende Strafrecht im Internet endlich auch konsequent durchsetzen. Ihr Gesetzesentwurf gehört in den Papierkorb, wie alle anderen. Vielen Dank.
J'entends du bruit, des chants, des cris. J'ai l'impression que les rues sont remplies.
Je cours dans les escaliers plein de curiosité.
Qu'est-ce que je vois dehors ces fiesta? Une foule déterminée, une foule pleine de joie.
Je me dépêche de me ranger, je dois participer.
J'kiffe cette danse, j'kiffe cette ambiance. Elle me saisit, elle est tellement intense.
Le rythme encaissé, mon corps doit bouger.
Un, deux, trois pas, quelqu'un vient vers moi, me pose la question en prenant dans les bras.
Es-tu prêt pour la résistance? Je suis prêt pour la résistance.
Ich spreche jetzt mit Udo Buchholz aus Gronau vom BBU, Bundesverband Umweltschutz. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Es ist demnächst wieder Ostern, also in 2 Tagen ist wieder Ostern und es gibt ja jährlich Ostermärsche. Und in Gronau steht die einzige deutsche Urananreicherungsanlage und das Brisante, wenn man das Ding ein bisschen umbaut, kann es sogar Atomwaffen herstellen. Wie müsste das geschehen, wenn man das umbaut, um Atomwaffen herzustellen? Weißt du das näher?
Ja, also die Anlage in Gronau arbeitet mit dem sogenannten Zentrifugenverfahren. Das kann man sich ähnlich wie Milchzentrifugen vorstellen. Die Uranpartikel werden geschleudert, leichtere und schwere Teile werden voneinander getrennt. Und wenn man das entsprechende Ausgangsmaterial, das Uran, oft genug durch diese Zentrifugen durchschleust und durchschleudert, kann man am Ende ja eine Konzentration des Uran-235 bekommen, das auch für den Bau von Atomwaffen tauglich ist. Im Normalbetrieb, sage ich mal, wird das Uran-235 auf 5-6% im gesamten Urananteil angereichert. Damit kann es nur für Atomkraftwerke genutzt werden. Aber wie gesagt, es kann, wenn es öfters durchgespeist wird, auch höher angereichert werden und ja, dann auch militärisch genutzt werden.
Das Brisante an Gronau ist ja auch noch, Deutschland hat ja den sogenannten Atomausstieg beschlossen. Die Uranfabrik in Gronau exportiert Atomspaltmaterial unter anderem nach Belgien, in Tionge. Und das hat ja mit Haarrissen, ist das ja ausgestattet. Eigentlich müsste es abgeschaltet werden. Wie sieht das da jetzt gerade aus? Wie sieht das aus, also mit den ganzen Sachen, auch die vorm und im Gelände stehen?
Ja, wie du schon richtig sagst, die Anlage produziert eigentlich für den ganzen Weltmarkt. Vom Atomausstieg ist hier bei uns nichts zu sehen, während Ende 2022 die letzten AKWs hoffentlich wirklich endlich vom Netz gehen bei uns, was auch noch zu spät ist, hat diese Urananreicherungsanlage überhaupt keine Laufzeitbegrenzung. Das heißt, wenn es keine politischen Änderungen gibt, dann kann die Anlage noch so lange laufen, bis sie irgendwann mal technisch völlig marode ist. Es gab auch schon eine ganze Reihe von Störfällen und Pannen, aber es gibt jetzt kein Abschaltdatum. Ähnliches gilt übrigens auch für die Brennelementefabrik in Lingen in Niedersachsen, das ist gar nicht weit von uns entfernt. Auch da gibt es keinerlei Laufzeitbegrenzung. Das AKW Lingen 2 soll Ende 2022 stillgelegt werden, aber diese Brennelementefabrik, die soll ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag erstmal weiter produzieren. Und auch dagegen richtet sich unser ständiger Protest hier in der Region.
Der Mensch wird zum Mensch und erschöpft, zerbricht. Du und du und ich und du. Wir zusammen haben auch die Kraft dazu. Und du, wir zusammen haben noch die Kraft dazu. Du und du und ich und du.
So, zwischendurch ein Literaturtipp aus den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform. Was wirklich war, wissenschaftliche Analyse des kommunistischen Widerstands neu erschienen. Weitere Themen dieser Mitteilungen sind ein Appell für Frieden und Mahnung und für Abrüstung, ein Bericht über die Verbrechen des Überfalls auf die Sowjetunion, Barbarossa oder der totale Krieg, In Memoriam Tschernobyl, Die Energieriesen bleiben mächtig, ja, nicht für immer, und Erinnerung an den sowjetischen Raumfahrer Juri Gagarin. Soweit dieser Hinweis auf einige Artikel. Und nun geht es aber weiter mit dem Thema Auszüge einiger Reden beim diesjährigen Ostermarsch.
Schönen guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid.
Mit der Teilnahme an diesem Ostermarsch setzen Sie heute eine lange Tradition
im Pflegebereich, Investition in die Bildung und den sozialverträglich-ökologischen Umbau, Abbau der in Deutschland stationierten Atombomben, Beendigung der nuklearen Teilhabe Deutschlands, Ende der Peri-Drohnen-Projekte, Abzug der Bundeswehr aus allen Einsätzen. Die Bundeswehr hat nichts in Schulen, Universitäten und in der Forschung zu suchen. Entspannungspolitik und politische Konfliktlösungen statt militärischer Konfrontation. Wir fordern globale, friedliche und kooperative Lösungen. Lasst gemeinsam weiterhin für eine Welt ohne Krieg und Militarismus uns stark machen. Soweit Gökay Akbulut. Ich begrüße jetzt hier auch noch Kerim Kurt vom kurdischen Gemeinschaftszentrum Mannheim-Ludwigshafen. Er hat mich gebeten, folgende Grüße zu übermitteln. Die Gebiete, in denen kurdische Menschen und andere leben, sind sozusagen da, wo ein Zentrum von Kriegsvorbereitung Kriege ist, nämlich im Nahen Osten. Die kurdische Bewegung wendet sich gegen alle Kriege und Kriegsvorbereitung in dieser Gegend, insbesondere gegen Kurden, Jesiden, aber auch gegen alle anderen Türkei, die natürlich gegen alle Demokraten gerichtet sind, zum Beispiel die Verbots- und Verhaftungswelle gegen kurdische und andere Politiker hier in der Türkei, gegen die Verbotsandrohung von der HDP. Sie wenden sich auch dagegen, dass Rojava immer wieder von Kriegsdrohungen und Kriegseinsätzen von der Türkei aus sozusagen überrollt wird und sich dagegen zur Wehr setzt. Deswegen steht diese Bewegung für Abrüstung. Sie steht, dass alle Kriege in der Welt nicht stattfinden dürfen und sollen. Dankeschön und dem kurdischen Gemeinschaftszentrum Mannheim-Ludwigshafen für den Friedenseinsatz. So, wir machen jetzt weiter mit einem kulturellen, mit einem Lied, mit einem Friedenslied von Lebenslaute, Traum von Frieden.
Aufgestellt um einen Liebenschacht.
Lassen. Es geht natürlich um Machterhalt, es geht natürlich um Machterweiterung, Erschließung von Absatzmärkten und Sicherung von Energiequellen und Transportwegen. Der Konfrontationskurs um Taiwan herum begegnen sich immer mehr chinesische und US-amerikanische Kriegsschiffe. Der Konflikt um Taiwan kann zu einem der Angelpunkte internationaler Krisen werden. Die Vereinigten Staaten setzen auf eine erhöhte Kriegsvorbereitung. Ab Mai diesen Jahres soll das groß angelegte NATO-Manöver Defender Pacific 21 in südostasiatischen Gewässern durchgeführt und damit militärische Stärke gegenüber dem chinesischen Kontrahenten demonstriert werden. Zeitgleich wird an der Schwarzmeerküste das analoge NATO-Manöver Defender Europe 21 gegen Russland eingeprobt. So, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, sieht deren Friedenspolitik aus. Aufrüsten und einen klaren Konfrontationskurs einnehmen. Und Deutschland mischt da kräftig mit. Liebe Freundinnen und Freunde, die scheinheilige Politik zeigt sich auch in den Beziehungen mit der Türkei. Regelmäßig behauptet die Bundesregierung, keine Kriegswaffenexporte in die Türkei mehr zu genehmigen. Dokumente, die zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen als Beschlusssache gehalten werden, sind an die Öffentlichkeit gelangt und offenbaren die realen Zahlen der Waffenexporte an das Erdogan-Regime. Die Türkei hat im vergangenen Jahr Kriegswaffen für 344,6 Milliarden Euro aus Deutschland erhalten, mehr als ein Drittel der gesamten deutschen Kriegswaffen. Die Türkei ist einer der wichtigsten Abnehmer von deutschen Waffen, von Hitler- und Kochsturmgewehren über Leopardpanzern bis hin zu U-Booten wird alles Wesentliche an den außenpolitischen Aggressor und NATO-Bündnispartner Türkei geliefert. Bei der Bombardierung und Invasion Nordsyriens oder den Konfrontationen im Mittelmeer wird immer wieder deutsches Kriegsgerät identifiziert. Die Bundesregierung macht sich damit an den provokanten und kriegerischen Aktionen mitschuldig und verdient gleichzeitig noch daran. Auf der anderen Seite wird auch Griechenland als NATO-Partner und Nachbar der Türkei, die nachweislich nicht beste Freunde sind, mit deutschem Kriegsgerät beliefert. Seit vielen Jahren wurden an die Türkei auch immer wieder Exporte von Gütern wie Software und Technologien genehmigt, die zur Verwendung oder zum Einbau in militärische Drohnen bestimmt sein könnten und damit möglicherweise eine Rolle gespielt haben, die Türkei zur neuen Drohnenmacht zu machen. In Deutschland sind 75% der Menschen für ein Ende aller Auslandseinsätze, für massive Abrüstung, für Frieden mit Russland und für einen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland. Doch im Bundestag stimmen immer noch mehr als 75% für das Gegenteil. Besten Vertreter und Vertreterinnen sie sind, wird auch in diesem Punkt sehr deutlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schwur nie wieder Krieg, bekanntes Plakatmotiv von Käthe Kollwitz, ermutigt auch heute Menschen zum Engagement gegen Krieg und für Abrüstung. Deswegen stehen wir heute auch in diesen schwierigen Tagen zusammen. Denn nur gemeinsam können wir der Bundesregierung und ihren Verbündeten eine Absage an Krieg und Aufrüstung erteilen. Nur gemeinsam können wir Druck aufbauen, dass Gelder endlich in die Gesundheit gesteckt werden und uns allen guten und uns allen zugute kommt. Denn wir haben kein Interesse an einer Zuspitzung der Situation in den Krisenherden und eine damit verbundene Militarisierung. Vielen Dank.
Die Piloten sind ein gut dressierter Haufen toller Hunde, der nur darauf wartet, endlich mal von alleine gelassen zu werden. Hauen die bedenkenlos jede x-beliebige Stadt in Schutt. Mit ihren Tarnkappenbombern, fliegenden Festungen, Apaches. Ich habe euch gesehen. Doch so viele könnt ihr gar nicht sein, dass ihr in jedes Nest fahren könnt, wo sich der Widerstand regt, wo unter eurer Knute die alte Unterdrückung herbeigesehnt wird, weil diese nichts war gegen das, was durch euch gekommen ist.
So, jetzt wissen wir euch passend zum Thema Krieg und Frieden, zu einer möglichen Verhinderung einer Eskalation zum Krieg. Hier eine Pressemitteilung des Bundesausschusses Friedensratschlag zur Eskalation zwischen der Ukraine und Russland. Wir erleben in diesen Tagen eine Zuspitzung im Osten der Ukraine mit extremen Risiken zur Auslösung eines unkontrollierbaren Krieges zwischen Russland und der NATO. In den hiesigen Medien erfolgt dazu eine einseitige Darstellung mit Schuldzuweisung an Russland, wobei die Realitäten geradezu auf den Kopf gestellt werden. Ausgeblendet wird, dass die Separatistenrepubliken, die antifaschistischen Volksrepubliken in der Ostukraine, nach nationalistischer und zum Teil faschistischer Aggression gegen die russischsprachige Bevölkerung in diesen Regionen entstanden sind. Die starke Präsenz rechter paramilitärischer Kräfte in der Ukraine seit dem Umsturz von 2014 mit Bekenntnissen zur Nazi-Kollaboration während des Zweiten Weltkriegs wurden und werden völlig ignoriert. Die NATO hat aktuell ein groß angelegtes Kriegsmanöver, genannt Defender, in der Schwarzmeerregion begonnen. Damit einhergehend erreicht auch der Feindbildaufbau gegen Russland eine neue Qualität. Die ukrainische Regierung versucht, Russland als alleinigen Sündenbock für die seit 2014 mit der Assoziierung an die EU entstandenen dramatischen wirtschaftlichen Probleme und Spannungen anzuprangern. Der Bundesausschuss Friedensratschlag fordert deshalb von der Bundesregierung ihren Einfluss gegenüber der Regierung der Ukraine und innerhalb der NATO geltend zu machen. Das Abkommen Minsk II darf nicht länger durch die Ukraine torpediert werden. Die NATO muss die Ausweitung der militärischen Drohkulisse in Osteuropa gegenüber Russland beenden, auch an anderen Landesgrenzen. Gegenüber den kriegstreibenden Kräften in der Ukraine muss sich insbesondere Deutschland angesichts des anstehenden 80. Jahrestags des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion aus historischer Verantwortung eindeutig positionieren. Eine neue Entspannungspolitik ist unerlässlich. Kooperationsangebote von russischer Seite müssen ernst genommen und dürfen nicht länger mit kriegerischer Rhetorik überdeckt werden. So, das war die Erklärung des Bundesausschusses Friedensratschlag vom 16. April. Kurze Ergänzung von mir. In ähnlicher Weise laufen die Kriegsvorbereitungen gegen China. Es gibt die Optionen, den derzeitigen Wirtschaftskrieg in einen heißen Angriffskrieg gegen China auszuweiten, auch mit der Option Einsatz von Atombomben. Nur soweit dazu. Nun noch zwei Beiträge zu den Verbrechensskandalen der braunen KSK und zum Stand der Diskussion um die Anschaffung der bewaffnungsfähigen Eurodrohne. SPD hat bisher Bedenken geäußert, aber jetzt der grundsätzlichen Anschaffung dieser Drohne zugestimmt. Diese Eurodrohne gibt es gar nicht ohne Bewaffnung. Aber mehr dazu in der Stellungnahme von Tobias Klüger.
Im Verteidigungsausschuss den Themenkomplex Eurodrohne. Es gibt von Seiten des Finanzministeriums und von dem Verteidigungsministerium eine Vorlage zur Anschaffung der Eurodrohne. Eurodrohne ist ein Projekt, was vier Staaten innerhalb der EU gestartet haben, nämlich Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Und es soll quasi eine Drohne bewaffnet für die jeweiligen Armeen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt haben wir die Situation, dass wir ja mit viel Druck hinbekommen haben, dass die SPD eine Bewaffnung von Drohnen diese Legislaturperiode wohl nicht mehr beschließen will. Zumindest im Moment nicht. Und deshalb hatten wir eine etwas dubiose Vorlage in diesem Kontext. Wir hatten nämlich eine Vorlage, in dem das Finanzministerium, SPD geführt, Olaf Scholz, darauf hingewiesen hat, dass das, was an Preissteigerungen zu erwarten ist bei diesem 3 Milliarden teuren Projekt, nicht kalkulierbar sei. Es war vorgeschlagen vom Verteidigungsministerium, das Projekt Eurodrohne mit zwei weiteren großen Projekten zu verbinden, in Klammer unter Umständen quasi von dort aus Gelder zu holen, nämlich mit der Anschaffung von Eurofightern, die schon genehmigt wurde, und mit dem Beginn der Anschaffung von Future Combat Air System, einem großen Kampfflugzeug. Das Finanzministerium hat diese Kopplung kritisiert und hat es in diese Vorlage auch reingeschrieben. Des Weiteren ist es so, dass wir ja, wenn wir über diese Eurodrohne abstimmen, in diesem konkreten Falle, wenn die SPD im Moment nicht über eine Bewaffnung abstimmen will, über ein System abstimmen, was es aber nur als bewaffnungsfähige Drohne gibt. So kam heute die verrückte Situation, dass die Vereinbarung vorgelegt wurde, Frankreich, Italien, Spanien schaffen diese Eurodrohne an bewaffnet und Deutschland schafft sie an mit allem, was notwendig ist, bis hin quasi zu den Voraussetzungen der Bewaffnung, außer der Bewaffnung selbst. Die Koalition hat dieser Beschaffungsvorlage zugestimmt. Nachher wird im Haushaltsausschuss die erneute Abstimmung dazu stattfinden und dann wird es so sein, dass diese Koalition CDU, CSU, SPD eine bewaffnete Drohne beschlossen hat, in Klammer im Moment ohne Bewaffnung, weil wir ja da den entsprechenden Druck auf die SPD aufgebaut haben. Politisch kurz zusammengefasst, es ist eine ganz zentrale Geschichte, ob quasi diese Eurodrohne kommt oder nicht. Das wäre eine neue Form von Kriegsführung, eine Entgrenzung des Krieges. Und die Eurodrohne ist zum Beispiel auch geplant als quasi Begleitdrohnenschwärme, zum Beispiel beim Future Combat Air System oder auch schon dem A400M, den es ja schon gibt. Das heißt, wir haben damit eine ganz neue Form der Kriegsführung. Einer der Gründe, warum wir gegen diese bewaffnete Drohne, Eurodrohne sind. Und wir werden jetzt weiter dafür kämpfen müssen, dass quasi es nicht zu dieser Bewaffnung kommt. Wir haben allerdings jetzt diese skurrile Situation, dass dieser Beschaffungsbeschluss da ist und das Projekt im Grunde genommen ohne die Bewaffnung immanent gesehen gar keinen Sinn macht. Aber das ist jetzt nicht ganz untypisch für eine SPD, dass man solche Dinge hier beschließt. Wir als Linke stehen logischerweise dafür, dass erst gar nicht solche bewaffneten Drohnen angeschafft werden.
An der Stelle ganz passend in Bezug auf Gesetze, denke ich, dass man feststellen kann, dass eine Mehrheit der Gesetze unter diesen Bedingungen des Kapitalismus und der Funktion des Staates im Kapitalismus dazu da sind, die bestehenden Eigentumsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Ein Zitat dazu in Bezug auf die Legalität finde ich an der Stelle ganz passend. Die Apartheid war legal, der Holocaust war legal, die Sklaverei war legal, Kolonialismus war legal. Legalität ist eine Frage der Macht, nicht der Gerechtigkeit. Und wenn ich gerade schon das Buch hier in der Hand habe, dann dieses Buch heißt Why We Matter, Ende der Unterdrückung von Emilia Roig. Und dieses Buch kann ich nur empfehlen. Es zeigt auf sämtliche Formen des Rassismus, Geschichte des Rassismus und wie der Rassismus ein bewährtes Spaltungsmittel ist, um die Leute gegeneinander aufzuhetzen, damit die Regierung und zum Beispiel die Kriegspolitik und die Politik im als Lobbyarbeit fürs Kapital nicht in die Schusslinie gerät. Noch ein Zitat. In diesen drei Zeiträumen, in denen ich weniger oder gar nicht Lohn gearbeitet habe, merkte ich eine innere Ruhe, die mir in normalen Zeiten nicht bekannt ist. Ich konnte einfach sein und nicht nur tun. Das heißt nicht, dass ich nichts getan habe, ganz im Gegenteil. Ich habe äußerst wichtige Dinge getan, geliebt, getrauert, geheilt und nachgedacht. Alles, was wir zum Überleben tun, ist Arbeit, nicht nur die Dinge, die Geld bringen. Deswegen geht es hier um das Ende der Lohnarbeit, nicht der Arbeit im weitesten Sinne. Doch die kapitalistische Gesellschaft definiert Arbeit in sehr begrenzter Weise. Sie lässt uns in dem Glauben, dass keine Lohnarbeit zu haben bedeutet, auch nichts zu tun. Nicht zufällig wird regelmäßig Elternzeit mit Urlaub verglichen. Deswegen werden arbeitslose Menschen marginalisiert und stigmatisiert. Warum wird unbezahlter Arbeit kein Platz in unserer Gesellschaft gegeben? An anderer Stelle wird noch dargelegt, dass die meiste Care-Arbeit, die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit von Milliarden Frauen unbezahlt geleistet wird. Soweit. Es gäbe noch sehr viele Zitate und aus diesem Buch vorzulesen. Dazu ist jetzt leider nicht mehr die Zeit. Emilia Roig, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung.
Bergen-Belsen, gelegen im Ortsteil Belsen der Gemeinde Bergen im Kreis Celle in der damaligen Provinz Hannover, heute Land Niedersachsen. Das Konzentrationslager wurde 1945
Noch der Beitrag zu dem Gedenken Befreiung der KZs. Wie ihr wisst, war ja am 11. April auch der Jahrestag der Selbstbefreiung von Buchenwald. An der Stelle möchte ich mich gegen diese Geschichtsklitterung aussprechen, die immer wieder versucht, diese jahrelang vorbereitete Selbstbefreiung des KZs zu verleugnen oder zu delegitimieren. Es gibt Protokolle der befreienden US-Armee, wo das eindeutig festgehalten ist, dass beim Eintreffen der US-Armee das Lager befreit war. 159 Faschisten in der Haft der Häftlinge waren und dadurch letztendlich über 20.000 Häftlinge nicht auf Todesmärsche geschickt wurden.
Skelett abgemagerte, todkranke Menschen. Bergen-Belsen wurde daher auch zum Symbol für die schlimmsten Gräuel und die unmenschliche Barbarei des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems. Unmittelbar nach der Übergabe kam es auch zu verschiedenen Zwischenfällen, bei denen verhungernde Häftlinge die Vorratslager zu plündern versuchten und von ungarischen Angehörigen der Wehrmacht beschossen wurden. Andererseits wurden auch verhasste Funktionshäftlinge verprügelt und erschlagen. Die Überlebenden des Konzentrationslagers Bergen-Belsen wurden in nahegelegenen ehemaligen Wehrmachtskasernen untergebracht, die als Notlazarette eingerichtet worden waren. Hier wurden sie medizinisch versorgt und daraus entstand später auch ein reguläres Krankenhaus für die ehemaligen Häftlinge bzw. Displaced Persons. Trotz aller Bemühungen verstarben jedoch noch rund 14.000 der geschwächten und kranken ehemaligen Häftlinge. Der 15. April ist also auch ein Tag, nochmal zu erinnern und dran zu denken, warum antifaschistisches Engagement auch heute noch so wichtig ist, damit solche Graueltaten nie wieder passieren können.
Annegret Kamm-Karrenbauer vorlegt, sie nennt es einen Freiwilligendienst und nennt das Ganze Heimatschutzdienst. Die Idee, die sie dabei hat, ist, dass quasi Leute eine bestimmte Zeit lang bei der Bundeswehr melden, dort quasi eine Ausbildung bekommen und das Ganze quasi dann freiwilligen Charakter hat. Sie sagen, man würde dann Dienst für Deutschland tun. Das Verrückte ist so ein bisschen diese Betitelung, weil Heimatschutzdienst ist nun wirklich ein Begriff, der doch klar recht belegt ist. Und es ist so, dass das, was jetzt vorgelegt wird, gleichzeitig im Grunde genommen ein Versuch ist, auch quasi die bisherigen Freiwilligendienste, die es ja gibt, zu verdrängen. Man kriegt bei diesem Heimatschutzdienst ungefähr 1500 Euro im Monat, was natürlich im Verhältnis zu den anderen Freiwilligendiensten, die dann mit 400 oder sowas vergütet sind, ein deutlicher Unterschied ist. Also insofern wird hier was vorgelegt, was sehr problematisch ist und was einfach nur der Versuch ist von Annegret Kamm-Karrenbauer und ihrem Ministerium, an weitere Menschen zu kommen, um sie für die Bundeswehr zu rekrutieren.
Dieser sogenannte Freiwilligendienst schließt ja auch eine dreimonatige Grundausbildung ein und dann noch eine spezielle Ausbildung. Das bedeutet, es schaut ja aus wie ein normaler Wehrdienst.
Im Grunde genommen ist es so, dass das, was da abläuft, quasi ein, ich nenne es mal Kurzwehrdienst für Freiwillige ist. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass auf die Weise ja weitere Menschen an Waffen quasi ausgebildet werden und das ist alles nicht ohne.
Wo sollen denn diese Leute dann eingesetzt werden?
Sehr gute Frage. Sie dürfen ja nicht in den Auslandseinsatz und dürfen aber auch nicht quasi in Inlandseinsätzen eingesetzt werden. Also sollen sie praktisch so eine Art, deshalb nennen sie das Heimatschutzdienst, dass quasi sie in der Nähe von da, wo sie bisher wohnen, eingesetzt werden und so tun, als ob quasi sie da Verteidigung oder was machen. Ich halte das Modell für hochgradig problematisch, weil damit relativ schnell klar ist, eigentlich will man Menschen mit einem Einstiegsgehalt, was dann doch ganz ordentlich ist, einfach dazu gewinnen, dass sie zur Bundeswehr länger sich verpflichten.
Und noch dazu über den Verdienst, der doch relativ hoch ist, in Konkurrenz zu treten mit den Wohlfahrtsverbänden.
Genau, das ist auch nochmal so, dass also ich völlig teile, was die Wohlfahrtsverbände zu diesem Freiwilligendienst erklärt haben. Peter Neher vom Caritas-Verband zum Beispiel sagt, das ist nichts anderes wie ein Schnupperkurs für die Bundeswehr. Und er verdrängt de facto quasi dieser deutlich besser bezahlte Dienst die Menschen weg quasi von den anderen freiwilligen Diensten. Und bei aller Kritik im Einzelnen ist es aber so, dass im Wesentlichen das ein Angebot ist, mit diesen freiwilligen Diensten was gut angenommen wird.
Also die Verdrängung des Sozialen oder des Ökologischen zugunsten einer Armee.
Genau. Ich meine, es ist völlig klar, um was es geht. Die haben einfach im Moment zu wenig Menschen, die sich freiwillig bei der Bundeswehr melden. Und auf die Weise will man jetzt quasi einfach an mehr rankommen. Und insgesamt ist es so, dass ja man diesen gesamten Bereich der Reservisten auf die Weise weiter ausbauen will. Das ist insgesamt eine Entwicklung, die sehr ungut ist, weil natürlich es wiederum unter dieser Ministerin ein Vorschlag gemacht wird, der nicht irgendwie jetzt, sagen wir mal, den Menschen in dieser Pandemie gerade helfen würde, sondern es wird einfach der Versuch gemacht, die Bundeswehr zu stärken, das Image der Bundeswehr insgesamt zu verbessern. Ich glaube aber, dass man sich in diesem konkreten Fall, insbesondere bei den Wohlfahrtsverbänden, ziemlich die Unterstützung verscherzt hat.
Die Kritiker sprechen ja auch von einer Rekrutierung Minderjähriger.
Genau, diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, sind zwischen 17 und 27. Und damit haben wir wieder das Problem, was wir bei der Bundeswehr eh schon haben, dass die Bundeswehr ja eh schon im Bereich der Minderjährigen rekrutiert, ihre Karriereberater und Jugendoffiziere ja nach wie vor de facto Werbung an den Schulen machen. Und diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, sind zum Teil nicht volljährig und damit verstößt es wieder gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Es ist quasi ein erneuter Bruch mit der UN-Kinderrechtskonvention. Und es ist einfach unglaublich, dass für dieses Ministerium offensichtlich das keine Rolle spielt.
So, jetzt hören wir Schlager lichtartig noch in einige Redebeiträge der Zero-Covid-Kundgebung. Und an der Stelle hinweisen möchte ich auch auf die Herausgabe der zweiten Ausgabe der Zero-Covid-Zeitung pünktlich zum 1. Mai. Es bleibt jetzt leider nicht die Zeit, die Themen alle vorzulesen. Ich möchte noch, guck mal hier noch auf meinen schlauen Zettel hier und den schlauen Kalender, möchte noch darauf hinweisen, es gibt noch keine verlässlichen Nachrichten, wie der Gesundheitszustand von Mumia Abed-Jamal nach einer Operation jetzt wie der Gesundheitszustand ist. Es gibt jetzt schon und auch nächste Woche, am Samstag, sehr viele Aktionen zu seiner Freilassung. Es ist einer der vielen Skandale in Bezug auf politische Gefangene. Über 40 Jahre unschuldig im Gefängnis, weggesperrt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ihr könnt euch dazu regelmäßig auf der Webseite von Prison Radio informieren. So, ich möchte noch Buchtipps habe ich jetzt schon gegeben. Wie immer, eigentlich sollte heute auch eine Buchbesprechung von Martin Karpaus, Der Hunger, sein. An der Stelle nochmal sei auch dieses Buch empfohlen. Why We Matter habe ich gerade schon genannt, Ende der Unterdrückung, Emilia Ruhig. Passend zum Thema Abschaffung der Lohnarbeit, Demokratisierung von Betrieben, tatsächliche Demokratisierung, Selbstverwaltung und so weiter, halte ich das Buch von Klaus Gietinger, 1918, Der verpasste Frühling, beim Verlag Thier und Schandler, als Buchtipp an dieser Stelle für angebracht. Im Lebernet gibt es zur Vorbereitung der Aktionen am Internationalen Kampftag der Arbeiterinnenklasse nicht nur vom Sofa aus, wie das von zum Teil geplant ist, sondern mit Aktionen, selbstverständlich unter Einhaltung des Infektionsschutzes gibt es schon eine ganze Liste von Aufrufen, dass zum 1. Mai, am 8. Mai wird es auch in Heidelberg und soweit ich weiß auch in Mannheim wieder eine Befreiungsfeier, also 8. Mai, als Tag der Befreiung vom Faschismus geben und mit der Forderung zum Feiertag machen. So. Nicht zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, auf die Tatsache, dass vor 22 Jahren für den deutschen Imperialismus ein entscheidendes Jahr war. Es gelang wieder, wie lange vorbereitet, direkt kriegsbeteiligt zu sein. Nach 3 Jahren Bombenzieldatensammlungen deutscher Spionage, Flugzeuge über Jugoslawien begann dann am 24. März 1999 die Bombardierung zur Zerstörung des Landes. Bis zum 9. Juni 1999. Dass mit Bomben und Kriegen keine Ideen für andere Gesellschaft ohne Ausbeutung und Krieg zu zerstören sind, denke ich, ist schon irgendwie klar. So, nun möchte ich zum Schluss der Sendung noch auch Empfehlungen machen zu anderen Sendungen. Und zwar möchte ich ausdrücklich die Sendung Latino 2-mal im Monat empfehlen. Die Sendungen im Freien Radio Net zu Arbeitsunrechtsstaat Deutschland. Das Antikriegsradio im Querfunk Karlsruhe. Und die Weltmusiksendung Orsino im Querfunk Karlsruhe und auch dort die regelmäßige Sendung Haltestelle Iberoamerika. Dazu wie immer gibt es passend zu der Sendung Haltestelle Iberoamerika gibt es ja immer auf der Webseite Amerika 21. Aktuelle Informationen. Soweit die Sendung Grenzenlos vom April 21 und ciao, bis zum nächsten Mal.
Ich bin in der Altenpflege, im Haus, wo ich arbeite, ist alles wunderbar. Wir halten uns an alle Regeln, regelmäßige Tests, Desinfektionsmittel, alles da. Aber andere Häuser, ich bin mit Kolleginnen national verknüpft und von daher ich immer wieder bei Tests, wenn rauskommt, positiv, müssen trotzdem zur Arbeit gehen. Tragen das Virus in sich und könnten es eventuell auch weitertragen.
Aber es hat ja nicht gereicht. Im Herbst liest man dann wieder eine Eisfirma, wieder eine Fleischfabrik, nochmal eine Fleischfabrik und was kaum wahrscheinlich einer von euch weiß, ich weiß es nur durch meine Gewerkschaft Verdi, das sind 2 Verteilzentren von Amazon. In 2 Verteilzentren von Amazon mehrere 100 Infektionen stattgefunden haben. Ich habe es nirgendwo in der Zeitung gelesen, ich habe es nur in der Verdi-Zeitschrift gelesen. Mehrere 100 Infektionen, das ist eine richtige Sauerei im Herbst letzten Jahres. Und dann kommt eine Arbeitsschutzverordnung, Im Januar, weil der DGB vorher veröffentlicht, dass viel zu wenige Leute, die im Homeoffice sein könnten, auch im Homeoffice arbeiten. Im Januar kommt...
Die Senate Bremen und Berlins Erhebungen veröffentlicht, die ganz klar zeigen, bist du arm, wirst du eher krank. Die Verantwortung wird auf die Bevölkerung abgewälzt, während die Eigentümer der Betriebe nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Noch gibt es einen Artikel 1 des Grundgesetzes, der heißt... Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Formulierung war ein direktes Resultat aus den verheerenden Verbrechen der Nazi-Diktatur, des Faschismus in Deutschland. Ich frage mich, wenn man den Bericht von Claudia genau wahrgenommen hat, wo ist dieser Artikel 1 des Grundgesetzes hin verschwunden? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir dafür kämpfen, dass solche wichtigen Grundrechtsforderungen nicht in Vergessenheit geraten.
Ich darf nochmal hinweisen, wenn Sie auch auf die Veranstaltung zu ERF zu seinem Geburtstag, derzeit mit Melodie und Rhythmus, auch zwischen 7.8. und 9.8.